Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin David.
Und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Unser heutiger Gast ist Diana zur Löwen und Diana ist YouTuberin, Influencerin und Unternehmerin. Nach der Aufnahme habe ich mir direkt gedacht, wow, ich bin wirklich sprachlos, weil Diana ist erst 23 und hat schon so viel gemacht, so viel geschafft und ist sich sehr über ihre Rolle für ihre Generation bewusst. Sie ist Freundin, sie ist Vorbild und sie ist Ideengeberin. Ich war so beeindruckt von ihrer Wissenslust und ihrem Tatendrang und ich fand es wirklich toll, ihre Welt der Influencerin ein bisschen besser kennenzulernen. Die Welt der Influencerin ist mir sehr fremd, deswegen fand ich das super interessant, in ihre Welt einzutauchen und es besser zu verstehen. Und ich finde, generell räumen wir gemeinsam ziemlich gut mit den Vorurteilen auf, die an Influencern haften, denn zumindest Diana zeigt im Gespräch ganz deutlich, welche anderen Themen sie umtreibt.
Absolut, mich hat Diana echt mit ihrer Geschichte gepackt. Ich hätte mir damals gewünscht, als ich in dem Alter war, dass ich jemanden in meiner Umgebung gehabt hätte, der so reflektiert und weitsichtig auf die Welt schaut. Und wir und ihr können von ihr lernen, wie man sich bei der gängigen Always-on-Mentalität unserer Gesellschaft Räume für sich schaffen kann, wie man sich weiterbilden und an sehr einschüchternden Erfahrungen vor allem wachsen kann.
Also Diana hat eine Wahnsinnsreichweite, mehrere Hunderte von Tausenden von Followern und Fans auf Instagram und YouTube und ich finde, Diana geht sehr verantwortungsvoll mit ihrer Reichweite um. Ihre Community kann Diana nicht nur im Alltag begleiten, lernt Beauty-Tipp, sondern Diana hat auch den Anspruch an sich selbst, ihre Fans mit auf ihre Reise der persönlichen Weiterentwicklung mitzunehmen.
Ja, was mir hängen geblieben ist, ist, dass Diana schon sehr erwachsen, ist ein blödes Wort, vielleicht sagt man eher erfahren rüberkommt. Sie reflektiert, traut sich, ganz viele Dinge einfach zu machen und scheut sich aber auch vor allem nicht, Rat von anderen zu holen.
Ja, ein wirklich tolles Gespräch und wir freuen uns wirklich, das mit euch heute teilen zu können. Unser Partner für diese Episode ist wieder Schieß Mercedes. Isa, erklär doch mal, was Schieß Mercedes ist.
Gerne. Der Schieß Mercedes Newsletter rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben. Ähnlich wie bei uns im Podcast natürlich. Sie sprechen über die Themen, die sie bewegen. Sie erzählen, wovor sie Angst haben, was sie umtreibt, was Empowerment für sie bedeutet und welche Karrieretipps sie gerne früher bekommen hätten. Einige der Autorinnen des Newsletters kennt ihr. Nora Wohlleit und Susanne Hoffmann von Edition F, die auch schon bei uns im Podcast gesprochen haben. Stefanie Luxert von dem Blog OM, Julia Meschede von Wanderlust und Jessica Weiß von Journelle treffen für dich unter dem Motto starke Frauen porträtieren starke Frauen, die Dinge anders denken.
Ja, und ihr könnt Teil werden der Schieß Mercedes Community, indem ihr den Newsletter abonniert auf newsletter.schießmercedes.de. Vielen Dank für die Unterstützung. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr den Role Models Podcast abonniert und ihn mit euren Freundinnen und Freunden auf Twitter, Facebook oder auch auf Instagram Story teilt.
Ja, und jetzt geht es los mit dem Role Models Podcast. Das ist Episode Nummer 18 und hier ist die sehr wissensdurstige und umtriebige Diana zur Löwen. Viel Spaß! Hallo Diana!
Hallo.
Willkommen zum Role Models Podcast.
Diana, willkommen zum Role Models Podcast.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Es hat wie bei fast allen Gästen irgendwie immer länger gedauert, als man gedacht hat und denkt und sich das so vornimmt. Aber jetzt sitzen wir hier und es ist kurz vor Weihnachten, Ende des Jahres. Und wir wollen mit dir über dich reden natürlich. Über das, was du machst und so wie man das irgendwie am Ende des Jahres macht, ein bisschen reflektieren und natürlich auch so ein bisschen ins nächste Jahr gucken. Also erstmal total toll, dass du da bist.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Also ich freue mich auch sehr, dass das wirklich endlich mal geklappt hat jetzt und ich bin schon ganz gespannt, was ihr alles so für Fragen habt und ich freue mich eigentlich auch jetzt mal nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil manchmal geht das auch immer ein bisschen unter. Also man vergisst immer, was man alles schon gemacht hat, weil man auch so oft nach vorne guckt. Aber man sollte, glaube ich, auch öfter mal zurückgucken. Deswegen wird das, glaube ich, ganz interessant.
Ja, cool, dann machen wir das. Und das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil wir haben letztens Kübra Gümüşay im Podcast gehabt. Und wir haben vor einigen Episoden was Neues angefangen. Innerhalb der drei letzten Fragen, also eine der drei letzten Fragen, die wir alle unsere Gäste fragen, haben wir was Neues eingeführt und wir stellen die Frage, also allen unseren Gästen und fragen sie nicht wissend, wer der nächste Gast im Podcast ist, welche Frage hättest du denn an die nächste Person? Und Kübra hat uns ihre Antwort gegeben und die kommt jetzt an dich. Also okay. Die Frage kommt jetzt an dich. Und hier ist die Frage. Fand ich auch eine echt super schöne Frage. Und sie fragt sich und fragt dich hiermit, durch welchen Moment in deinem Leben gehst du immer wieder zurück und fragst dich und denkst darüber nach, was du hättest anders machen können oder besser?
Okay, gar nicht so einfach, aber wenn wir schon bei dem Thema Revue passieren lassen sind, ich glaube, dann ist es mal so eine Sache, weil ich bin ja 23, also noch gar nicht so alt, würde ich jetzt mal sagen, aber ich habe schon echt viel gemacht dafür, dass ich 23 Jahre alt bin und ich habe mit 21 Jahren, habe ich mal auch eine App gebaut mit, ich glaube, wir waren insgesamt 4 andere und wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir die zu früh gelauncht hatten und hatten dann so verschiedene Schwierigkeiten und da frage ich mich zum Beispiel immer, was wäre, wenn wir das anders gemacht hätten und was hätte man so optimieren können, weil mittlerweile habe ich mich mit dieser ganzen Thematik auch noch mehr auseinandergesetzt und befasst und finde diese Themen immer noch spannend und das hat mich eigentlich so ein bisschen traurig gemacht, dass das sozusagen dann da mal gescheitert ist, obwohl man vielleicht auch hätte, sagen wir, das Schiff retten können. Ja.
Das ist echt ein guter Moment. Kannst du, wenn du jetzt zurückblickst darauf, das ist ja dann 2-3 Jahre her, was hast du für Lehren daraus gezogen? Also was wendest du, was hast du dann gelernt, was du jetzt anwendest?
Also wenn man jetzt auch direkt mal so an die wichtigsten Biografien wahrscheinlich denkt, die so jeder Gründer mal lesen sollte, ist sowas wie Lean Startup, dass man erstmal auch im Kleinen testet. Und dadurch, dass ich ja schon eine große Followerschaft habe, hatten wir direkt schon ganz viele Nutzer auf dem Produkt drauf. Und das war dann halt gar nicht so leicht, die Leute zu managen, während wir halt das Produkt noch verbessern wollten. Und wenn ich jetzt nochmal was starten würde, dann würde ich das erst nochmal im kleinen Kreis viel besser testen und länger testen. Und dann rausgehen.
Was habt ihr damals gebaut?
Das war so eine Art Messenger-Bot für ja, Teenager, dass man da immer so Fragen gestellt bekommen hat. Und dann ging es so ein bisschen darum, entweder hat man denen irgendwelche Tipps gegeben oder man hat ihnen Videos vorgeschlagen. Gerade so, wenn man jetzt so an 13-Jährige denkt, die nach der Schule nach Hause kommen und irgendwie, wie gesagt, entweder die Zeit totschlagen wollen oder vielleicht auch was lernen wollten. Das war dann immer über so Zweige, dass man sozusagen mit einer Art Influencer chatten konnte. Und dann haben die einem immer so Ideen gegeben, was man so machen konnte und so weiter.
Also eine Art Live-Coaching oder Mentor so, oder wie auch immer man das vielleicht nennen möchte.
Ja, also wir hatten
Messenger-Bot.
Genau, also wir hatten natürlich schon kommuniziert, ne, dass wir das nicht direkt sind. Aber es war halt so eine sehr persönliche Art der Kommunikation, weil je nachdem, was man ja auch geantwortet hat, kam auch wieder was anderes zurück. Und das war ja, ich glaube, voll 2-3 Jahren waren ja auch schon diese Chatbots so noch mehr gehypt, als es vielleicht jetzt der Fall ist. Und das war aber auf jeden Fall trotzdem eine sehr spannende und prägende Erfahrung.
Ja, wir sitzen jetzt hier im Winter, im Dunkeln. Und ich erinnere mich, am Anfang des Jahres oder im Frühjahr saßen wir, habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt, da saßen wir in Berlin in der Sonne. Das ist schon so, fühlt sich schon so lange her. Und, und wir haben damals schon darüber gesprochen, was du alles unternimmst und was du alles machst und dann auch seit Frühjahr bis jetzt überhaupt Termine zu finden, dass wir hier zusammensitzen, war auch echt logistisch eine Herausforderung. Und ich glaube, also was mich interessieren würde und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre, kannst du uns einen Überblick verschaffen von dem, was du so alles machst? Weil ich glaube, das wäre ganz gut so als Kontext zu haben, um zu wissen, in welche Richtung wir so einsteigen wollen in das Gespräch, weil es, glaube ich, ganz gut, du hast selbst gesagt, ne, du bist 23 und hast schon so viel gemacht. Also hilf uns mal zu verstehen, wer Diana zu Löwen ist und was so dahinter steckt.
Total, also ich glaube, dafür ist auch dieses Jahr relativ prägend, weil ich mich dieses Jahr auch sehr viel ausprobiert habe und vielleicht sind wir da auch wieder bei diesem ganzen Thema Lean Startup, dass ich ja selbst eine Marke irgendwie bin und deswegen ja auch immer noch probieren muss, so, wer bin ich denn eigentlich, was ist so die beste Version von mir, die bei den Leuten gut ankommt, aber die natürlich auch mit mir im Reinen ist. Und dieses Jahr ist auch das Jahr jetzt gewesen, wo ich sozusagen mein Studium endlich beendet habe. Yay!
Also abgeschlossen oder?
Genau, ich habe es jetzt schwarz auf weiß.
Seit heute, oder?
Ja, seit gestern.
Oder seit
gestern. Also das hat auch, ich habe an der Uni zu Köln Betriebswirtschaftslehre studiert und das hat auch alles so ein bisschen gedauert, bis das so angerechnet wurde. und so weiter. Und da bin ich jetzt einfach froh, dass ich das auch abhaken kann. Aber ich glaube, ich habe dann schon im Laufe des Jahres gemerkt, dass ich halt dann nicht mehr Diana, die Studentin bin, die auf YouTube aktiv ist, die auf Instagram aktiv ist, die noch einen Podcast gestartet hat, sondern ich bin dann halt nicht mehr Diana, die Studentin, die YouTuberin ist, sondern ich bin dann nur noch die YouTuberin, wenn das Studentsein wegfällt. Und dann dachte ich so, was will ich denn noch sein? Ich will nicht nur Social Media Creator sein, weil die Leute irgendwie auch viel so ein negatives Image davon haben und ich auch schon durch mein Studium einfach viel gelernt habe und auch viele Interessen habe. Also ich würde mich schon als so ein sehr neugieriger Mensch bezeichnen und deswegen habe ich auch dieses Jahr echt genutzt, um einiges auszuprobieren. Also ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr 3 Events für meine Zielgruppe sozusagen veranstaltet, die schon auch viel in die Richtung Women Empowerment einfach gehen. Das erste Event war ums Thema Mut. Dann ging es um Grenzen finden, gerade auf Social Media. Und dann hatten wir jetzt diese Woche auch ein Event, wo wir Leidenschaft im Beruf so thematisiert hatten. Und ich muss sagen, dass es mir schon sehr am Herzen liegt, einfach meine Zielgruppe, die halt vor allem weiblich ist, so ein bisschen zu ermutigen und zu bestärken, weil ich auch, ja, so ein bisschen, wenn man mich jetzt ja mit der Diana von vor 5 Jahren vergleicht, viel schüchterner war, da hätte ich mich nie alleine auf Events getraut oder ich hätte ganz oft immer nur M gesagt und hätte nie gewusst, wie ich mit Leuten irgendwie reden soll. Und das habe ich halt alles so Step by Step gelernt, zum Teil auch durch mein Studium, aber auch durch YouTube natürlich und viele Nebenevents, die so zu einem Studium gehören.
Kannst du uns da mal zurückbringen, also vor 5 Jahren?
Ja,
also
die Anfänge sagst, so, sozusagen.
Also wie bist du, nimm uns mal da auf die Reise von dem, wie du dich selbst beschreibst, ja, schüchternen Mädchen, das Angst hat M zu sagen, ja, und bis hin jetzt mit 23 mit Selbstbewusstsein, ne, einfach sagst, ich habe viele Sachen ausprobiert, ja, und ich mache ganz viele Sachen und ich habe einen Einfluss und ich habe Follower. So,
also,
ne? Mehrere hunderttausend.
Ja, ich glaube, das Ganze hat auch mit einem Role Model eigentlich angefangen. Also bei mir war das damals Tavi Gevinson, die ist auch so alt wie ich und die war halt schon mit 15, saß sie so in der ersten Reihe der New York Fashion Week und ich komme halt aus so einem ganz kleinen 400-Einwohner-Dorf, wo halt nie was los war und da waren halt die Leute auch nicht so.
Wo war das?
Bei Hessen, also Münzenberg, die Ecke heißt das, genau. Und da waren die Leute halt, wie gesagt, so Mode und Trends und Internet, das war da alles
weit nicht weg.
Genau. Und dann hat mich das so richtig für mich entdeckt und habe mir dann irgendwann meine erste Kamera gewünscht und habe dann auch angefangen, viel so Secondhand-Mode zu kaufen, weil ich das halt so eine schöne Art fand, mich auszudrücken. Und dann habe ich halt erst mit einem Blog gestartet und tatsächlich habe ich schon damals so über Blogspot und diese ganzen Sachen auch irgendwie Leute gefunden, die halt dann auch aus Frankfurt kamen und auch gebloggt hatten. Und das war schon eine ganz coole Zeit, also wo Instagram und YouTube für mich noch gar nicht so ein Thema waren. Und ich glaube, da waren die auch noch nicht so groß, dass man halt über so Blogs Leute kennenlernen konnte, mit denen man dann zum Beispiel auch mal Fotos gemeinsam gemacht hat, die man getroffen hat. Und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen eine ganz neue Welt eröffnet. Und dann habe ich einfach immer weiter gebloggt, weil ich dachte, wenn Tavi Gevinson schon in der ersten Reihe der New York Fashion Week sitzt, vielleicht komme ich ja irgendwann mal nach Berlin. So. Und das war so ein bisschen mein Antrieb. Und das hat dann tatsächlich auch, ich glaube, 2 Jahre später funktioniert, dass ich so meine allererste Einladung zur Fashion Week nach Berlin hatte. Und da bin ich schon viel so ein bisschen über mich, ja, hinausgewachsen. Da weiß ich noch das ganz genau, da habe ich mir so ein Airbnb bei so einer alten Oma gemietet irgendwie und habe versucht, so ganz günstig irgendwie nach Berlin mit dem Fernbus zu reisen und war halt, ich glaube, vorher einmal da und dann war das diese Fashion Week Welt und schon diese ganzen Blogger mit ihren Designertaschen und es war halt für mich noch so total neu.
Und du bist da alleine hingegangen.
Genau. Und einfach, weil ich halt das schon immer so eine Begeisterung für diese ganze Thematik hatte. Und dann, ja, war das irgendwann der Zeitpunkt, wo ich halt gemerkt habe, okay, ich will mich auch noch anders ausdrücken, weil gerade so Fotos machen alleine ist schon relativ schwierig. Also ich habe es immer mit dem Stativ, habe ich mich in den Wald gestellt oder irgendwo ins Feld und habe da Bilder gemacht. Aber dann irgendwann habe ich Video für mich entdeckt und das war ein bisschen leichter mit einem Stativ. Da konnte man dann einfach auf Aufnehmen drücken und irgendwann hat dann meine Kamera auch selber fokussiert und dann konnte ich halt viel besser alleine auch Content produzieren. Genau.
Was hat dich damals an Tavi Gevinson, also du hast sie als Vorbild beschrieben.
Ja.
Was hat dich an ihr inspiriert, dass du sagst, ich sehe sie als Vorbild oder da ist was, was sie tut, was mich inspiriert?
Also ich glaube, sie war halt schon so jemand, die so einen ganz ausgeprägten Stil hatte. Also sie hat sich immer getraut, das zu tragen, was ihr gefällt. Also wenn man sie jetzt aussieht oder auch früher, würde ich sagen, hat sie immer so Looks getragen, die halt die Designer auf den Laufstegen gezeigt haben. Also was so ein bisschen mehr als Alltag war. Und das fand ich halt total inspirierend und auch ihre Texte tatsächlich. Also mittlerweile hat sie zum Beispiel auch ein eigenes Online-Magazin gegründet, wo es halt auch viel um ja, Feminismus geht, Empowerment und einfach so ein bisschen sich auch inhaltlich immer in so Mädchen, junge Frauen hineinversetzt und deren Lage beschrieben. Sie hat auch so ein ganz tolles Format mal gemacht, das heißt Ask a Grown Man, wo zum Beispiel auch dann Teenager an erwachsene Männer zum Beispiel Männerprobleme schreiben konnten. Und das war dann immer total süß, wie dann so ältere Männer so Teenie-Probleme erläutert hatten und da dann Rat gegeben haben. Und irgendwie hat man sich da einfach so aufgehoben gefühlt bei ihren Inhalten. Und das fand ich halt einfach so toll direkt.
Und du hast erzählt, dass du von der Kamera oder von Fotos zu Videos rübergegangen bist. Wie kann man sich das vorstellen? Weil, also ich kenne mich, wenn ich in eine Kamera reinschaue, dann passiert in mir was, das mich anders macht oder anders wirken lässt. Das macht irgendwas, macht mich nervös über bewegtes Bild.
Ja.
Wie hast du das geschafft? Also wie war das für dich, den Transfer von Fotos hin zum Bewegtbild und sich dann vor die Kamera zu stellen und auf einmal dann so zu reden?
Ja, also,
und was du jetzt auch ja tagtäglich machst oder ja, zweimal die Woche.
Ja, also ich glaube, ganz am Anfang habe ich, also in meinem ersten Video habe ich gar nicht geredet, da fand ich eher diese kreative Art zu filmen total cool. Also ich habe zwar auch so mein erstes Video war so ein Outfit of the Day Video, wo ich dann halt so aus meinem Kleiderschrank die Teile so gezogen habe. Man hat immer nur so Close-Ups gesehen und am Ende dann das komplette Outfit. Und das fand ich halt schön, dass man halt im Video manchmal noch kreativer sein kann oder mehr machen kann als jetzt in einem Bild. Und dann war das, glaube ich, auch bei mir tatsächlich so, dass ich schon, ich habe früher so in der Grundschule oder Ende der Grundschule so die Gossip Girl Buchreihe gelesen und irgendwann dann gemerkt, dass das eine Fernsehserie wurde. Und dann gab es das halt noch gar nicht in Deutschland. Und dann habe ich mir das noch bei eBay so als DVD bestellt und habe das dann alles auf Englisch geguckt mit Untertiteln. Und darüber habe ich halt auch relativ gut Englisch gelernt und irgendwie fand ich einfach Englisch schon so richtig cool. Und dann habe ich auch meine ersten Videos auf Englisch gemacht, einfach weil ich so diese Sprache viel cooler fand und mich da irgendwie wohler gefühlt hatte in dem Englischen, als jetzt so mit der deutschen Diana, die dann irgendwas so erzählt.
Gibt es die Videos noch?
Ja, die sind eigentlich alle noch online.
Kannst du dich an das Gefühl erinnern, als du das erste Video veröffentlicht hast?
Ja, also man war schon richtig nervös, aber noch nicht mal nervös vor den Fremden, die das so gesehen haben, sondern eher vor so den Freunden. Also ich habe meinen Eltern, glaube ich, auch ein Jahr lang gar nicht erzählt, dass ich so Videos bei YouTube hochlade. Ich weiß gar nicht, was die sich eigentlich immer gedacht haben, wenn ich da so nachmittags so, ich habe echt viel halt auch gebloggt und Fotos und so gemacht. Also
die haben gedacht, du lernst für die Schule und bist total fleißig.
Warum warst du nervös? Was war das, wo kam die Nervosität her?
Naja, ich glaube, das ist halt schon immer erstmal so ein Wunderpunkt, weil gerade wenn man so viel online preisgibt und man ja auch da manchmal persönliche Artikel schreibt oder sich ungeschminkt zeigt und dann vielleicht zeigt, wie man sich schminkt, da macht man sich ja schon angreifbar. Und ich weiß auch schon noch, dass so in der ersten Zeit die Leute sich, na klar, irgendwie lustig gemacht haben, was ich da auch manchmal für Outfits fotografiert habe. Moment. Weil das waren natürlich auch Sachen, die ich jetzt in der Schule nicht so getragen hätte, aber die ich dann halt zu Hause oder im Feld quasi voll gerne in Szene setzen wollte, mir da auch immer Gedanken gemacht habe, wie ich das halt darstelle, so mit dem Fernauslöser und wie man das halt cool machen kann. Und dann fühlt sich das schon so ein bisschen komisch an, wenn dann so Leute, die einen kennen und die einen ja dann nur als so das schüchterne Mädchen kennen, einen dann halt nochmal so ganz anders im Internet sehen.
Und wie war, also deine Freunde, wie haben deine Freunde reagiert?
Also ich muss sagen...
Oder hast du sie vorgewarnt und hast ihnen erzählt so, hey, nur damit ihr Bescheid wisst, ich plane hier irgendwie jetzt bald online zu sein und ihr könnt mich sehen?
Also ich glaube, ich habe denen das echt erst relativ spät so alles erzählt, weil es wirklich so eine Sache für mich war einfach. Und dadurch, dass man ja auch relativ leicht dann Leute kennengelernt hat, so übers Internet, mit dem man so ein bisschen Kontakt hatte, hatte ich da auch nicht das Gefühl, dass ich da mit meiner besten Freundin zum Beispiel direkt Videos drehen musste oder so. Und ich wollte auch nicht so die um Hilfe bitten. Damals war mir das halt auch eher wirklich noch unangenehm, so die Leute um Hilfe zu fragen. Aber das hat sich dann alles so mit der Zeit ein bisschen gewandelt.
War das für dich eine Sicherheit, die du da hattest? Irgendwie so da für dich zu sein, kreativ zu sein, deine Videos zu produzieren, obwohl du eigentlich schüchtern oder dich als schüchtern bezeichnen würdest?
Also ich glaube, das war schon irgendwie so ein Antrieb auf jeden Fall, dass man halt auch so das Gefühl hat, man hat da, also man bekommt da einfach viel Feedback auch so. Also ich wurde nie in der Schule gemobbt oder so. Also ich hatte da auch immer ganz normale Freunde und sowas, aber es war halt einfach nochmal eine andere Art auch der Anerkennung tatsächlich. Also ich würde auch sagen, heute noch lebe ich immer vom Feedback. Also natürlich sind einem irgendwie die Views wichtig, aber noch viel mehr ist mir wichtig, was die Leute schreiben. Also wenn die auch mehr schreiben als schönes Foto, wenn die dann auch eher sagen, wow, das hat mich inspiriert, auch das zu machen. Und so diese Kommentare, das fand, war halt immer so das, wofür ich so gelebt habe und auch meine Inhalte produziert habe. Und das war mir schon wichtig.
Wie gehst du jetzt, und wenn man dir auf Instagram folgt und dich auch natürlich bei YouTube begleitet, sieht man, wie interaktiv du auch mit deiner Community umgehst und dass du antwortest, und das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich, ne? Wenn man so eine riesen Reichweite hat, dass man da dann auch so auf die einzelnen Kommentare oder das Feedback eingeht. Wie managst du das und was sind so Momente, wo du denkst, oh Gott, das ist mir irgendwie gerade alles zu viel? Mhm.
Ja, dazu vielleicht kann man sagen, du hast es im Vorfeld gesagt, du hast 2 Videos auf YouTube pro Woche. Ein Podcast pro Woche und dann alles zusätzlich, was nochmal drumherum geht, auf Instagram und woanders. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen, ist, wie viel Inhalte nicht nur veröffentlicht werden, die müssen ja auch produziert werden, die müssen ja auch kreiert werden. Ja. So, ne? Und dann nochmal zu interagieren.
Das Feedback.
Deswegen, ja, genau. Ja. Wie gehst du da rum?
Also ich würde sagen, ich habe irgendwann gerade auch dieses Jahr ein bisschen mehr gelernt und auch schon im letzten Jahr auch mal Sachen abzugeben. Früher oder so dieser typische Job, wie man es jetzt auch nennen mag, von einem Influencer, denkt man ja immer, wie gesagt, das ist einer, der sitzt vor der Kamera und der macht das alles. Aber weil ich ja auch parallel zum Beispiel noch studiert habe und ich habe Anfang des Jahres zum Beispiel meine Bachelorarbeit geschrieben und früher habe ich halt immer meine oder YouTube-Videos geschnitten, während andere zum Beispiel abends Fernsehen geguckt haben. Ja, mich hat halt, irgendwann war schon der Punkt vorbei, ich glaube so mit 16, 17, wo ich keinen Fernsehen abends mehr geguckt habe. Und da habe ich halt Videos geschnitten und dann dachte ich so, ja, jetzt musst du aber abends Bachelorarbeit schreiben oder morgens. Kannst du nicht noch dann Videos schneiden? Und da habe ich mir dann zum Beispiel einen Cutter geholt, der jetzt auch die meisten meiner Videos schneidet. Und auch dann bei den ganzen Fotos, die ich halt früher immer mit dem Stativ selbst gemacht habe, dachte ich irgendwann, boah, wie soll ich denn so coole Fotos immer alleine mit dem Fernauslöser machen? Und habe dann tatsächlich auch, weil ich mal einen Blogpost geschrieben habe, vor 2 Jahren jemanden gefunden, die hat so eine Initiativbewerbung geschrieben. Lea heißt sie und wir arbeiten jetzt schon seit über 2 Jahren zusammen und ich würde immer, es hört sich so negativ an, aber sie ist so ein bisschen wie mein Blogger-Boyfriend und macht halt meine ganzen Fotos und hilft mir halt auch bei super vielen Dingen einfach. Also wenn es um grafische Sachen geht, gerade wenn wir auch Events organisieren, wenn wir da dann mal einen Banner brauchen und so weiter. Also sie ist auch so ein Around-Talent und das ist ja auch, glaube ich, das Gute, was man beim YouTuber-Sein so ein bisschen lernt. Man lernt alles so ein bisschen, man ist irgendwie ja, Moderator, man ist aber auch irgendwie der Cutter und man macht halt alles so ein bisschen und schreibt dann irgendwie ein Skript. Aber irgendwann muss man halt dann auch abgeben, damit man halt auch noch Zeit hat, Kommentare zu beantworten und die halt zu lesen, weil das ja auch so ein bisschen der Kern ist, warum die Leute das mögen. Und für mich ist halt auch immer so das Feedback ja auch eine ganz wichtige und auch eine gute Basis, um zu sehen, mögen die Leute jetzt den Inhalt oder nicht. Und ich muss sagen, mir ist es schon immer noch wichtig, erstens, dass ich auf den Plattformen immer noch ich selbst bin, gerade bei YouTube, das hat sich ja auch mit den Jahren immer mehr professionalisiert. Also früher hatten die noch das Motto Broadcast Yourself und heute gibt es ja auch ganz viele professionelle Formate oder auch in Deutschland, die aus den USA adaptiert werden, wo ich aber halt schon gesagt habe, okay, ich bin halt immer noch ich selbst und ich könnte mir nicht vorstellen, die Moderatorin eines Kanals zu sein, der mit mir nichts zu tun hat, sondern ich will immer noch selber mit den Inhalten was anfangen können. Und das eigentlich auch auf allen Plattformen.
Wenn du dir die Themen anschaust oder reflektierst über die Themen, die du jetzt 5, 6 Jahre behandelt hast, das ist ja auch sehr breites Feld. Ne? Das hat ja auch, das fand ich ja auch so super an dir. Also was ich auch bewundere, ist, wie du an deiner persönlichen Entwicklung, also wie du deinen Leuten an deiner persönlichen Entwicklung teilhaben lässt und sie da integrierst, ne? Und das wie wirkt wie so ein, das wirkt bei dir nie so, als würdest du zu allen sprechen, sondern ihr würdet gemeinsam sprechen. Ja. Ne? Weil das immer, man hat immer das Gefühl, dass du die Leute so umarmst und mitnimmst auf die Reise. Was hörst du so aus deiner Community? Also was sind so die Themen, die deine Leute so bewegen? Also wenn so zum Stichwort Feedback, so was sind die Sachen, die wo stößt deine Inhalte auf Resonanz?
Also ich würde sagen, so auch der Kern meiner Zielgruppe, erstmal sind hauptsächlich Frauen so und ich würde sagen im Kern zwischen 18 und 24. Und das heißt, es sind ja auch viele, die zum Beispiel studieren oder dann natürlich auch so die typischen Sachen manchmal wie Liebeskummer und Beziehungen, aber auch dann ne, so das erste Mal von zu Hause ausziehen ist immer noch so ein ganz großes Thema oder halt, was halt auch total wichtig ist, was ich bei dem Event zum Thema Mut oder jetzt auch die Woche gemerkt habe, ist so dieses Selbstbewusstsein und selbstbewusst genug zu sein, das hört sich immer so ja klischeehaft an, aber seine Träume zu verwirklichen, denn ich habe so viele tatsächlich auch Zuschauerinnen, die mir schreiben, sie haben die und die Ausbildung gemacht oder haben das Falsche studiert und trauen sich nicht, jetzt doch zu studieren oder das Studium abzubrechen und was anderes zu machen, weil der Druck von außen oder die Eltern sagen das und das und man hat irgendwie dann nicht mehr so ein tolles Image, wenn man halt die ist, die ihr Studium abgebrochen hat. Und das finde ich halt immer so schade und da kann ich mich aber immer ein bisschen auch vielleicht in meine Zuschauer reinversetzen, weil ich bin so die erste in meiner Familie, die studiert hat und die sich halt getraut hat, so aus dem kleinen Dorf wegzugehen. Und auch wenn, wie gesagt, das jetzt so für mich dann zum Glück alles so funktioniert hat, war das am Anfang natürlich auch erstmal so ein Risiko, dann eine Wohnung zu suchen, das alles bezahlen zu können. Und das will ich halt immer meinen Zuschauern auch so ein bisschen mitzugeben, dass natürlich ist da Risiko dabei, aber es lohnt sich ja auch, ne, weil man will ja einfach glücklicher sein und ich denke mal so, man will sich ja nicht fragen, hätte ich doch nur.
Wie hast du dir dein Selbstbewusstsein aufgebaut?
Ich glaube, das ist so Step by Step gekommen mit den Jahren. Also es gibt auch immer noch viele Momente, wo ich ganz schüchtern mal wieder bin, aber
zum Beispiel?
Also ich glaube,
was war der letzte Moment, wo du dachtest, oh Gott, was mache ich?
Also ich muss sagen,
hier?
Manchmal, wenn ich alleine auf so Veranstaltungen bin, fällt es mir halt auch immer noch mal schwer, so diesen Punkt so da drüber zu kommen, zu sagen, okay, ich spreche jetzt die Person an. Und dann erstmal so überlegen, wie mache ich das jetzt? Aber meistens ist es besser, ja, wenn man auch weniger drüber nachdenkt und sich dann einfach traut. Also ne, letztens war ich auch hier in Berlin auf so einem Event und dann hatte ich auch so überlegt, gucke ich jetzt wieder auf mein Handy, ne, was man ja sonst so macht, oder gehe ich jetzt einfach zu jemandem und dann habe ich tatsächlich mich auch getraut, jemanden anzusprechen. Und am Ende ist man dann ja auch nur dankbar wieder, dass man sich das traut. Und ich würde sagen, bei mir ist es so eine Mischung aus, was ich auch versuche, glaube ich, auf meinen Kanälen den Leuten mitzugeben. Auf der einen Seite natürlich gibt einem, wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt, also wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt, gibt einem das Selbstbewusstsein. Wenn man jetzt weiß, okay, heute habe ich sitzen meine Haare gut oder ich habe meine Lieblingsfoundation drauf, die vielleicht meine Unreinheiten abdeckt. Also ich habe auch sehr viele Videos zum Thema Pickel und sowas schon gemacht, weil das halt wirklich so ein Grund ist, warum man nicht so selbstbewusst ist, weil die Leute oder wenn man immer denkt, die Leute gucken einem nur auf die Unreinheiten. Aber dass es halt genauso selbstbewusst sein kann oder einem Selbstbewusstsein geben kann, wenn man irgendwie ein gutes Buch gelesen hat und den Leuten sagen kann, ja, ich habe letztens dieses Buch gelesen und da stand das und das drin. Und dann sind die Leute schon auch immer, wow, die liest doch Bücher. Also es hört sich manchmal so, aber wenn ich viel mit Studenten oder auch selbst mit anderen Leuten unterwegs bin, sagen immer alle, ja, ich habe dafür keine Zeit und dann einfach auch mal zu zeigen, dass man auch smart ist. Also ne, so eine Mischung aus so sich in seiner Haut wohlfühlen, aber auch so mit seinem Kopf im Reinen sein und immer irgendwie was Neues lernen. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich gerne meinen Zuschauern mitgebe, weil mir das zum Beispiel auch viel Selbstbewusstsein gibt.
Wie häufig bekommst du dann Feedback auf das Feedback, was du wiederum in die Community gibst? Also wie oft kommen junge Frauen auf dich zu und sagen, hey, ich habe irgendwie dein Video gesehen oder ich habe dich auf Instagram gesehen oder ich habe deinen Podcast gehört und dieser eine Tipp, der hat mir so geholfen und deswegen habe ich die und die Entscheidung getroffen. Also passiert das häufiger, dass du immer wieder dann auch so Geschichten hörst, die dann wirklich so einen anderen Weg eingeschlagen haben?
Ja, total. Also gerade wenn ich dann auch mal, das hört sich auch wieder so oldschool an, E-Mails bekomme, weil eigentlich würde ich sagen, schreibt meine Zielgruppe kaum noch E-Mails, so die sind alle bei Instagram und das ist so der einfachste Weg. Aber wenn die Leute sich so Zeit nehmen, um einem eine E-Mail zu schreiben, dann weiß ich, Ich habe die wirklich bewegt. Oder wenn ich jetzt auch so Veranstaltungen organisiere und da dann die Leute direkt auf mich zukommen. Oder ich habe zum Beispiel auch bei Instagram teile ich halt auch immer mal Bücher, die ich lese. Und dann sehe ich irgendwie, dass die Leute sich das nachgekauft haben und schreiben mir dann irgendwie, dass ihnen das auch gefallen hat oder weitergeholfen hat. Oder ich habe ja vor 2 Wochen hier an der Humboldt-Uni so einen TEDx-Talk zum Beispiel gehalten.
Und zu welchem Thema war das?
Ich habe über Growth geredet, was das sozusagen für mich bedeutet. Also ich kann es ja auch mal ganz kurz, weil es ist eigentlich nur mit so einem Stilmittel habe ich das gemacht, Akrostichon heißt das, wo ich sozusagen für jeden Buchstaben von dem Wort Growth ein anderes Wort genommen habe, was dann Growth erklärt. Und das ist so ein bisschen wie get out of your comfort zone. Und ich habe das halt immer an persönlichen Beispielen erklärt. R steht halt für read, O für open up. Ne? Da sind wir auch wieder bei diesem, ich traue mich nicht oder ich bin unzufrieden, aber ich habe immer Angst. W ist dann das find your why und T steht für time management und H für helping others helps you, weil ich auch ja sehr viel ehrenamtlich mache. Und zum Beispiel haben das so viele dann nachgemalt und mir dann so Fotos geschickt, wie die das in ihren Kalender geschrieben haben. Und das fand ich einfach so schön, so zu sehen, dass so diese Worte, die mir halt auch so oder die für mich so prägend irgendwie waren, gerade jetzt so in den letzten paar Jahren, dass das irgendwie den anderen auch so einen Antrieb gibt, ne, sich mal mehr zu trauen, wie gesagt, auch mal mehr zu lesen oder auch mal was Ehrenamtliches zu machen, weil das zum Beispiel auch für mich ein ganz wichtiger Punkt war, um so zu wachsen.
Wie hast du den TEDx-Talk entwickelt?
Das war eigentlich so ein bisschen, dass ich so dachte, ich glaub, jeder kennt so dieses Find Your Why oder Start With Why von Simon Sinek. Genau. Ja. Ich dachte, Mann, ich will irgendwas, was die Leute sich merken können.
So, ich will auch so sein wie Simon Sinek.
Genau, ich will nicht so was Kompliziertes machen. Und dann hatte ich echt ganz viel überlegt, was jetzt cool wäre. Und dann habe ich da auch mit Lea zusammen gebrainstormt und dachte mir so, ja, vielleicht finden wir irgend so ein Wort, was dann irgendwie sowas Cooles dann ergibt. Also wir haben da echt nur so ein bisschen geguckt. Und dann haben wir so, weiß ich nicht, so Power oder Boss oder Ambition, diese ganzen Sachen irgendwie so runtergeschrieben.
So ein bisschen Scrabble gespielt.
Und dann
Inspirational Scrabble.
Ja, und dann kamen wir halt irgendwann auf Growth und das hat halt total Sinn gemacht, so diese ganzen Sachen. Und dann dachte ich so, ja, das ist doch cool, weil das ist so relativ einfach. Also auch so die ersten Leute oder ich habe das zum Beispiel meinem Manager gezeigt und der war auch erst so, ist das nicht so zu einfach? Aber ich dachte so, nee, weil genau das macht es ja dann irgendwie auch gut. Und wie gesagt, ich kann das auch voll verstehen und ich bin auch total beeindruckt, wenn andere Leute über Cashless Society oder über irgendwelche wissenschaftlichen Sachen reden. Aber ich glaube, dass das so ganz gut für mich und meine Generation auch gesprochen hat. Oder dass jeder sich damit gut identifizieren kann. Und das war mir halt auch wichtig. Und dass es sowas ist, was auf meiner persönlichen Geschichte beruht und nicht auf irgendwie wissenschaftlichen Studien oder so. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Sondern dass es einfach sowas sehr Persönliches ist. Und ich finde halt dieses Thema Growth steht halt für mich auch viel, wie gesagt, dieses lebenslange Lernen. Und das finde ich einfach ganz wichtig, weil ich habe immer das Gefühl, also ich komme aus so einem Beamtenhaushalt, dass mich das schon so ein bisschen manchmal geprägt hat, so dass meine Eltern so einen Job gemacht haben, weil es so ihr Job war. Und weil
was haben die gemacht?
Mein Papa ist Finanzbeamter und meine Mom ist bei der Postbank, also so Bankkauffrau, also so ganz so klassische Jobs irgendwie, wo es immer so heißt, ja, mach was Sicheres und dann verbeamtet und sowas. Aber ich habe immer so gemerkt, dass die halt ihren Job so okay fanden, aber nie so, dass sie den geliebt haben. Und das wollte ich irgendwie immer ändern oder wollte ich so nie in meinem Job sehen, dass ich sowas mache, damit ich dann am Wochenende frei habe, damit ich Geld habe, um am Wochenende irgendwie feiern zu gehen oder so, sondern ich will einfach einen Job haben, der mich erfüllt und der mich irgendwie ausfüllt. Und deswegen finde ich auch dieses lebenslange Lernen so wichtig, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man auch einen Job hat, in dem man weiter wächst und immer neue Herausforderungen auf einen wartet, dann macht das auch Spaß, anstatt dass man dann immer nur, weil wie gesagt, in meinem Dorf ist das immer manchmal total verrückt, wenn ich da wieder hinkomme und alle fangen erst an, mit ihrem iPhone irgendwie Sachen auf WhatsApp zu schreiben oder dann weiß ich halt genau, dass wenn die Digitalisierung sozusagen voranschreitet, wie viele Leute da halt bei irgendeinem Bürgeramt arbeiten, deren Jobs würden halt wegfallen. So, weil die aber vielleicht zum Teil auch nicht gelernt haben, so neu zu wachsen oder zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt schauen, wie ich mich da reinfuchsen kann, dass ich halt irgendwie weitermachen kann, anstatt sich da gegen zu wehren. So, und das ist mir halt immer ganz wichtig.
Ich fand es total spannend, was du vor ein paar Minuten gesagt hast oder auch relativ am Anfang gesagt hast, dass dieses Jahr irgendwie sich anders anfühlt. Dass du sehr viel mehr reflektierst und auch sehr viel mehr, wir haben darüber auch im Frühjahr gesprochen, sehr viel mehr so nach Input suchst, ne? Also liest und dich mit Leuten triffst und unterwegs bist, du warst in New York und einfach so Erfahrungen aufsaugen möchtest. Was war denn so der Punkt, der dich dazu gebracht hat, dass dieses Jahr ein bisschen anders verlaufen ist als die Jahre davor?
Ich glaube so ein bisschen auch, weil ich dieses Jahr ganz stark gemerkt habe, dass ich auch selber was ändern muss. Also ich habe ganz lange immer auch auf YouTube ja hauptsächlich Beauty- und Mode-Content gemacht, aber konnte mich dann gerade so im letzten Jahr auch gar nicht mehr so damit identifizieren und hatte halt immer das Gefühl, ich will den Leuten halt viel mehr mitgeben, ne, als halt nur einen Lippenstift, den die nachkaufen können, was ja auch voll okay ist. Also ich habe ja ganz viele Kolleginnen, die das machen und die da so richtig drin aufgehen. Aber ich habe irgendwann so gemerkt, das ist gar nicht so meine Kernleidenschaft, so dass ich mich nur mit Schminke auseinandersetzen will. Und dann war das aber so, was mache ich denn dann, wenn so alle um dich herum so sich mit diesen Themen befassen? Und dann habe ich auch gemerkt, gerade ne, die Social-Media-Welt ist ja schon auch sehr oberflächlich. Und ich denke immer, wie gesagt, will man so ein Account sein, der die Leute positiv beeinflusst oder der sie vielleicht auch negativ beeinflusst, weil sie dann eher neidisch werden oder einfach ein schlechtes Gefühl haben, weil bei einem alles so toll läuft und man hat so das Jet-Set-Leben. Und dann dachte ich immer, ich will gar nicht so ein Account sein. Ich will nicht die sein, die immer nur auf den Malediven ist und tolle Urlaubsfotos postet, sondern ich will irgendwie was umsetzen und das mit den Leuten teilen. Und das habe ich dann dieses Jahr immer mehr gemerkt. Aber es ist halt gar nicht so einfach immer gewesen, wenn alle genau diese Richtung gehen. Also so viele von meinen Freunden haben zum Beispiel dieses Jahr auch eigene Produkte irgendwie gelauncht oder eigene Marken. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr sehr stark für mich gemerkt, ich bin einfach nicht so der Verkaufsinfluencer. Also die so sagt, ja, ihr solltet jetzt das kaufen, es sind auch nur noch ganz wenige da, bla bla. Also ich verstehe das und ich weiß auch, dass die Leute ja auch kaufen wollen. Also und wenn das Produkt gut ist, kann man ja auch dahinter stehen. Aber ich merke einfach, ich stehe nicht hinter Kosmetikprodukten so sehr, dass ich jetzt den Leuten sagen würde, ihr müsst diesen Lippenstift haben. Und das war halt auch erstmal so ein harter Schlag, weil ich halt sonst so lange immer dachte, genau da gehöre ich hin. Und dann habe ich so gemerkt, dass das eigentlich nicht so meine Welt ist.
Hast du das für dich selbst gemerkt oder kam das durch Gespräche mit anderen oder Erfahrungen, die du in dem Jahr gemacht hast?
Also so eine Mischung. Einfach auch, dass ich dann schon mal Step by Step angefangen habe, andere Inhalte mit meinen Zuschauern zu teilen und da auch gesehen habe, okay, dass die das halt auch spannend finden, wenn man mal über Selbstfindung redet. Oder ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch mal Frank Thelen auf meinem YouTube-Kanal interviewt und da auch total viel positives Feedback bekommen. Und ja, dass man sich dann sowas auch mal traut und dann halt nicht wieder so in die alten Muster sozusagen zurückfällt, weil, wie gesagt, so die meisten meiner Kolleginnen ja doch eher so unterwegs sind oder man jetzt ja auch sagen würde, ja, bring irgendwas raus, das ist schon mal noch ein gutes Einkommen, wenn du jetzt Produkte auf dem Markt hast. Aber ich denke dann irgendwie immer, meine Zuschauer finden, also das wäre jetzt viel zu einfach, glaube ich. Und wie gesagt, man muss einfach so mit vollem Herzen dahinter stecken und ich glaube einfach, dass das nicht so meine Leidenschaft ist und das muss ich dann erstmal so ein bisschen erkennen.
Ich finde das faszinierend, weil du ja auf der einen Seite dich selbst veränderst, ne, in dieser Bewegung bist der Veränderung, aber gleichzeitig deine Community daran teilhaben lässt. Und ich glaube, ich so aus meiner Banderfahrung oder Musikbranchenerfahrung noch mich erinnern kann, wie schwierig Fans reagieren auf Veränderungen ihrer Lieblingsbands.
Ja.
Ne? Wie bringst du deine Community da auf die Reise? Oder machst du das bewusst? Oder gibt es Leute, die nicht mitgehen, diese Veränderung oder die Bewegung weg von Beauty-Videos hin zu Frank-Thelen-Interviews oder Rezensionen von den Büchern, die du liest oder was auch immer. Also gehen die Leute mit oder wie nimmst du die mit oder ist es dir wichtig, die mitzunehmen?
Also ich würde schon sagen, dass tatsächlich die meisten mitgehen. Oder, klar, also es gibt natürlich auch welche, die dann gehen, das bekommt man natürlich oft nicht so mit, aber auch wieder viele, die wiederkommen. Und das finde ich zum Beispiel auch total schön zu sehen, dass die, die mich halt so mit 16, 17 geguckt haben, als ich dann so noch in der Schule war, dann irgendwann jetzt mal wieder auf meinen Kanal gekommen sind und gesagt haben, krass, wie du dich halt dann verändert hast. Und das finde ich halt auch total schön zu sehen und das bestärkt mich halt auch, dass ich halt, wie gesagt, mir so treu bleibe und halt auch immer noch ich bin. Also, dass ich halt auch das Gefühl habe, natürlich werde ich älter, deswegen setze ich mich dann auch mal mit sowas wie Nachhaltigkeit auseinander, obwohl ich weiß, dass das ein ganz heikles Thema gerade auf YouTube und Beauty und Konsum und Tierversuche und weiß ich nicht was ist und Plastik. Aber da mit denen einfach mal offen drüber zu reden und zu sagen, wie findet man denn auch so seine Balance?
Also auch so ein bisschen selbstkritisch sein gegenüber ja. dem, was du vorher gemacht hast oder was auch so ja. deine Kolleginnen und Kollegen machen?
Also weil ich halt natürlich auch sehe, dass das meine Zuschauer auch oft hinterfragen und dann auch einfach da sich trauen, so ein, ja, mal in so einen Austausch zu treten und aber auch, ja, das auch so eine, ne, wie gesagt, auch nicht auf so eine Öko-Art, dass man jetzt auch sagt, ja, von heute auf morgen bin ich jetzt vegan und das muss man halt den Leuten so ein bisschen vielleicht auch erklären, ne, dass dieses, dass es ja auch immer wichtig ist, dass es einem selbst gut geht und ich merke manchmal dieses harte Schwarz-Weiß-Denken, finde ich ganz schwierig, also gerade auf YouTube oder in meinem Alltag, wenn ich jetzt sagen würde, ich will komplett nachhaltig leben, so dann wäre ich jetzt heute nicht in Berlin. So, und da muss man halt immer so gucken, was kann man für sich selbst vereinbaren und was vielleicht noch nicht. Aber wie kann man vielleicht ja auch dann Innovation anstoßen? Also ich glaube auch, gerade wenn es jetzt um Tierversuche geht oder um Plastik, dass das ja auch viel eine Frage von Innovation ist, dass irgendwann, je mehr Druck auch vielleicht von außen kommt, die Konzerne sagen, okay, wir sollten uns da mal nach Alternativen umsuchen. Und ich bin eigentlich so ein sehr positiver Mensch, der auch glaubt, dass in 5 Jahren, dass vielleicht gar nicht mehr notwendig sein muss, Produkte an Tieren zu testen, weil es da einfach irgendeine andere Erfindung gibt, die das genau das Gleiche macht, genauso wie bei Plastik und so weiter.
Wenn du sagst, du hast eben schon mehrmals erwähnt, sich selbst, dass du dir selbst treu bleiben willst, gibt es Werte, die dich antreiben oder die so dein Verhalten beeinflussen? Also was so Werte, die dir wichtig sind?
Also ich würde sagen, ich bin mir schon immer so sehr meiner Vorbildfunktion auch bewusst und ich will halt einfach nicht so jemand sein, der ja nur für ein YouTube-Video ganz viel Schminke kauft, die ich dann irgendwie gar nicht benutze. Auch wenn das natürlich so ein redaktionell, könnte man sagen, ist das ja dann, lohnt sich dann so ein Einkauf, weil man ja auch den Leuten die Produkte reviewt, aber ich habe dann irgendwann für mich entschieden, nee, ich will nicht so Sachen kaufen, die ich dann irgendwie gar nicht benutze. Und dann habe ich zum Beispiel aufgehört, einfach Dinge so zu kaufen, nur um die den Leuten vorzustellen, sondern dass ich jetzt einfach nur noch Dinge kaufe, weil ich sie wirklich selber benutze. Oder dann einfach alternativen Content wirklich bieten, den ich cool finde. Zum Beispiel, ich habe heute erst ein Video hochgeladen, da habe ich eine ganze Woche lang nur Secondhand getragen, weil ich halt schon immer Secondhand-Mode mag und ich wollte einfach mal zeigen, dass man da gar keinen Unterschied merkt, ob das jetzt gebraucht ist oder neu und habe dann auch innovative Konzepte vorgestellt. In Köln gibt es sowas wie eine Kleiderei, das wie eine Bücherei für Klamotten, kann man sich einfach die Sachen ausleihen und so den Leuten das so ein bisschen zeigen und dann, sagen wir, ein bisschen im Edutainment-Format auch mal an so Sachen ranführen und genau.
Ich fand eine Sache total interessant, die du eben gesagt hast, die vielleicht gut darauf aufbaut, ist, dass du, also du hast zum einen geteilt, dass du BWL studiert hast und abgeschlossen hast, du hast zum anderen geteilt, dass du eine Marke, auch eine Personenmarke bist und da, ich glaube, dann hast du auch den Unterschied gemacht, was ich super interessant fand, dass du sagst, du wirst als von den Leuten als Marke wahrgenommen und du möchtest aber gleichzeitig mit dir selbst im Reinen sein. Und dann hast du auf der dritten Seite, auf der dritten Ebene hast du, bist du kreativ, ne? Also du kreierst Dinge, ja. Ne? Was auch immer, ob das ein Podcast ist, ob das Gedanken sind, die du rausträgst, Videos machst. Wie passen diese drei Sachen zusammen,
ja.
Jetzt, wenn du nach vorne blickst? Ich weiß, wir wollen viel Zeit reflektieren, aber das finde ich halt interessanter Startpunkt, ne? Weil du machst diese Inhalte seit 5, 6, 7 Jahren, du hast jetzt dieses Studium abgeschlossen, du sprichst wahnsinnig selbstbewusst und reflektiert über so Themen wie Marke und was dahinter steht und wofür du stehst. Also wahnsinnig, also viel mehr, als ich das von Leuten kenne, die in meinem Alter sind. Ich bin 39, ne? Also ich finde das wahnsinnig beeindruckend und super inspirierend. Und deswegen würde ich mich interessieren, wie bringst du diese drei Sachen in den einen Einklang rein?
Ja, also ne, wenn man jetzt auch wieder an so ein Produkt zum Beispiel denkt, gerade heute im digitalen Zeitalter kann man ja alles testen und ausprobieren und Produkte auch einfach optimieren, aber das ist ja bei einem Menschen, wie gesagt, dann wieder ein bisschen komplizierter, weil man nicht einfach sagen kann, ja, wir verändern dann das so und so und dann passt das perfekt. So, weil man ja einfach, wie gesagt, mit sich im Reinen sein muss und das ist halt dann so ein bisschen die Challenge und deswegen habe ich halt auch gerade gesehen oder gemerkt bei YouTube, da könnte man jetzt auch sagen, okay, was ist denn ein gut laufendes Format in den USA, dann mache ich das einfach genau das Gleiche in Deutschland. Das würde wahrscheinlich klappen, ne? Weil man hat ja schon gesehen, dass das in den USA funktioniert. Aber halt dann zu merken, dass das dann zu einem selbst nicht passt, das macht es dann natürlich wieder schwieriger oder man muss halt kreativ werden und sich eigene Sachen überlegen. Und ich finde halt auch immer so den Ansatz, ich glaube, Facebook hat das ja auch oder YouTube, diese, sagen wir, konstant Beta, dass man immer testet. Und das ist auch so ein bisschen, ja, mein Anspruch, dass man halt nie sagt, das ist so stimmt's jetzt und so mache ich das dann jetzt 2 Jahre, sondern dass man halt immer weiter ausprobiert. Also man sieht natürlich auch, dass sich ja gerade bei YouTube auch die Sehzyklen oder was die Leute sehen wollen, natürlich verändert. Und ich habe auch einige von meinen Kollegen, die dann halt sagen, ja, YouTube, der Algorithmus und die Abo-Box ist schuld, aber es liegt auch viel einfach an den Inhalten, weil die Leute einfach irgendwann mal was anderes sehen wollen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, Sachen zu verändern. Und deswegen würde ich jetzt sagen, gerade bei meinen Inhalten kann ich mich dann auch gar nicht so festlegen, welche Formate oder wie genau das dann zum Beispiel auch nächstes Jahr sein wird, weil ich da immer noch so am Testen und Optimieren bin. Aber ich würde sagen, dass ich mehr mittlerweile weiß, wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe oder was ich mir mehr vorstellen kann, wie ich habe ja jetzt angefangen mit Events das zu machen oder ich könnte mir halt auch vorstellen, gerade dieses Thema Mut und Selbstbewusstsein auf andere Art nochmal irgendwie aufzugreifen und mit meiner Community irgendwie anzugehen. Und ja, da habe ich eigentlich schon so ein paar Sachen, was ich gerne vertiefen würde. Oder ich habe auch eine Freundin, gerade wenn es jetzt um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, die sich auch damit viel auseinandersetzt und dass ich mir eher fast vorstellen könnte, für meine Community mal Workshops zu organisieren. Klar ist das auch wieder, ne, wenn es jetzt um Produkte geht, nicht so skalierbar wie so ein Online-Kurs oder so. Ich habe mich echt mit allem, glaube ich, schon auseinandergesetzt. Aber da würde ich aber nicht so mit dem Herzen dahinter stecken, wenn ich den Leuten so einen Online-Kurs zum Glücklichsein verkaufe. Da muss ich schon lieber das mit jemandem entwickeln, den ich kenne, wo ich das selber ausprobiert habe und wo man dann sagt, okay, genau sowas macht Sinn. Oder auch, was ich super spannend finde, ist halt dieses Thema Job finden. Also ich habe, als ich dieses Jahr, habe ich auch noch Unterstützung gesucht und ich war so begeistert, wie viel gute Bewerbungen ich hatte. Und dachte ich so, krass, eigentlich wäre das voll spannend, wenn ich so coole Startups mit meiner Zielgruppe vernetzen würde. Weil eigentlich voll viele Startups und Unternehmen junge Frauen suchen. Also wer weiß. So, Ideen
geben wir auf jeden Fall. Hiermit der Aufruf, Startups in Deutschland, meldet euch bei uns und bei Diana. Wir haben einen Talentpool, in den ihr einstapfen wollt.
Und das fand ich zum Beispiel total spannend, ne? Dass man, wie gesagt, dann auch dadurch, durch meine Inhalte habe ich ja den Leuten auch schon so ein bisschen ja mitgegeben, wie wichtig es ist, mit Leidenschaft irgendwie sich für was einzusetzen. Und das habe ich halt auch total viel in den Bewerbungen halt wiedergefunden. Und ich habe ja nur innerhalb von Köln gesucht. Also und da habe ich aber auch gemerkt, dass halt dieses Thema Job heute nochmal viel wichtiger ist, vielleicht, ne, jetzt kommen wir wieder zu meinen Eltern, als das damals war, wo man halt gesagt hat, ja, ich will halt irgendwas machen, wo ich Geld verdiene. Heute wollen die Leute sich halt richtig ausleben und auch ausprobieren. Und da muss man ja auch dann wieder gucken, gerade wie ich das, wie gesagt, mein Team ist ja jetzt nicht so groß, aber wie man das auch schafft, dass die Leute mit Leidenschaft dahinter stecken und auch immer was Neues lernen. Und
ich finde das total faszinierend, mit wie viel Leidenschaft du das, also auf der einen Seite reflektierst, auf der anderen Seite aber auch schon eigentlich ans nächste Jahr denkst und an die vielen irgendwie Projekte oder Dinge, die du gerne machen möchtest. Wie schaffst du es dann, den Fokus zu finden und wirklich Dinge umzusetzen, ne? Weil ich glaube, dass geht ja vielen so, oder ich erinnere mich an meine Zeit, als ich irgendwie mein Studium abgeschlossen hatte, ich hatte auch wahnsinnig viele Ideen und bin dann erstmal so ein bisschen verwirrt durch die Welt gelaufen, dachte so, was kann ich denn alles machen und das würde interessant sein und das könnte ich machen und vielleicht reise ich einfach oder vielleicht nehme ich jetzt den Job an, also so ein bisschen dieses so ziellos sein, aber trotzdem ganz viele Ideen haben und deswegen die Frage so, wie schaffst du das für dich zu priorisieren, zu fokussieren und was wäre dein Tipp für vielleicht junge Frauen und junge Männer, entweder in deinem Alter oder auch schon ein bisschen älter, ist ja egal, wie man das schaffen kann.
Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, dass man halt erstmal überlegt, was sind denn meine eigenen Kernkompetenzen und was kann ich halt dann wirklich auch abgeben, dass man sich halt dann auch mal traut, Dinge an jemand anderes weiterzugeben, der es vielleicht besser kann oder den man auch aufbauen kann, dass der sich da so reinfuchst und damit auseinandersetzt, einfach damit man selber wieder dann Zeit hat für andere Dinge, weil bei mir ist es natürlich auch wichtig, dass ich genug Zeit sozusagen mit meinen Zuschauern verbringe im Netz, dass ich halt auch denen irgendwas bei Instagram-Stories erzählen kann, dass ich mir halt auch nochmal überlege, welche Fotos oder Videos will ich posten. Da würde ich schon noch sagen, bei den inhaltlichen Sachen muss ich einfach so sehr dahinter stecken, sonst kann ich das dann einfach nicht umsetzen. Aber wenn es jetzt um ein Event organisieren geht oder so Dinge wie Grafiken erstellen und so weiter, da hole ich mir dann immer Leute ran, die mir halt einfach Tipps geben oder halt auch so ein Thema wie Mentoren suchen. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja auf der einen Seite bei Startup-Teams viel mache oder für mich würde ich sagen, ich habe ja mal auch durch die Uni tatsächlich, da hat mir der Thomas Bachem einen Vortrag gehalten bei dem Entrepreneurs Club, so heißt das. Und da kam ich irgendwie erst so mit dieser ganzen Gründerwelt so ein bisschen in Kontakt. Ich dachte, krass, was es da alles so gibt. Und dann war ich mal mit ihm beim Deutschen Gründerpreis und habe darüber zum Beispiel Verena Pauster kennengelernt. Und dann war ich bei Startup Teens und so weiter. Und,
erzähl mal ganz kurz, was Startup Teens ist und was dahinter steckt.
Startup Teens ist eine Organisation, die ermutigt, Jugendliche Entrepreneure zu werden. Und das ist so ein bisschen eigentlich wie die Höhle der Löwen, nur mit Teenagern, finde ich. Weil da können ja auch Jugendliche ihren Businessplan einreichen und dann bis zu 10.000 Euro bekommen, um ihre Idee umzusetzen. Und ich finde das jedes Mal total spannend, auch was die alles für Ideen haben und wie weit die auch selbst schon mit 16 sind bei der Produktentwicklung oder wenn die auch sagen, ja, wir haben das dann da und da outgesourced und Entwickler in Indien machen lassen. Und ich so, boah, krass, du bist irgendwie 16 und die haben aber auch schon so viele Ideen und deswegen bin ich da halt total gerne auch Teil von.
Könntest du dir vorstellen, selbst mal einen Pitch zu machen? Also du hast schon eine App entwickelt damals mit einer zu großen Usergruppe. Das muss man dann inkognito machen. Aber könntest du dir selber mal vorstellen, irgendwie dann da auf der Bühne zu stehen und zu sagen, hey, das ist mein Produkt oder das ist mein Unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dadurch, dass ich auch schon so viel in dieser Welt drin bin und auch mittlerweile jetzt schon viel gelernt, aber auch gesehen habe, kann ich mir das schon gut vorstellen. Und wie gesagt, ich habe ja auch immer viele Ideen und da muss ich, glaube ich, jetzt einfach mal schauen, welche man da auch wieder so am besten umsetzen kann. Und was ich zum Beispiel auch erst letztens wieder ganz gut gelernt habe, gerade wenn es um Produktentwicklung geht, so dieses, man denkt manchmal immer, alles wäre so kompliziert, aber wenn man alles immer in so kleinere Probleme runterbricht, dann wird es dann wieder gar nicht so komplex. Und ich glaube, mittlerweile kenne ich so viele Leute, die in den verschiedensten Bereichen sich so gut auskennen, dass man da auch Sachen umsetzen kann.
Bevor wir jetzt noch einmal so ein bisschen mehr in die Zukunft blicken, noch mal eine Frage, die mich total beschäftigt. Wie gehst du mit Reflexion um, gerade bei Momenten, die irgendwie ein bisschen negativer waren oder wo du das Gefühl hattest, da habe ich irgendwie den falschen Weg eingeschlagen oder da musste ich mich durchkämpfen. Wie gehst du damit um und was würdest du irgendwie deiner Community auch mit auf den Weg geben oder vielleicht auch natürlich unseren Hörern und Hörern, wie man mit solchen Situationen umgeht und was so ein Mechanismus ist, um das vielleicht ins Positive zu kehren?
Ja, also da muss ich sagen, bei mir hat viel manchmal auch so blöderweise mit nur der Anerkennung von außen zu tun. Dass man immer das Gefühl hat, man macht irgendwas falsch, also man weiß ja, jeder Mensch macht irgendwie Fehler und niemand ist perfekt, aber ne, gerade auch auf Social Media hat man immer das Gefühl, man muss perfekt sein. Und dass man sich dann aber auch manchmal einfach wirklich traut, sich das einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und dann überlegt direkt, wie man halt eine Lösung finden kann. Also ich kann vielleicht zum Beispiel auch aus meinem Studium, ich habe auch mal so eine Profilgruppe, die Klausur nicht bestanden. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und ich habe mich so geärgert und dachte so, toll, jetzt muss ich wahrscheinlich noch länger studieren, weil ich diese Prüfung nicht bestanden habe, weil ich halt, wenn ich eins nicht kann, dann ist es auswendig lernen. Und gerade so an der Uni zu Köln muss man ja auch viel so, sind eigentlich, also alle Klausuren schriftlich und es ist halt auch viel so mit auswendig lernen. Und dann dachte ich so, was mache ich halt dann jetzt? Und ich will eigentlich auch, erstens muss ich ja meinen Eltern sagen, dass ich das jetzt nicht bestanden habe. Klar, die wissen ja, dass ich auch irgendwie mittlerweile noch einen anderen Job habe, aber ich wollte die natürlich auch stolz machen und dachte so, jetzt dauert das alles noch länger. Und auf jeden Fall habe ich aber dann für mich diese Visu Summer School entdeckt, was so eine Möglichkeit auch war, quasi den Sommer in New York zu verbringen und noch so eine Profilgruppe zu machen, bevor das eigentliche Semester dann fertig gewesen wäre. Und dann habe ich alles daran gesetzt, dass ich mich halt da noch für beworben habe. Und jetzt denke ich so, voll cool, dass ich meinen Sommer in New York verbracht habe. So.
Und die Prüfung geschafft hast.
Genau, und da dann auch die Prüfung geschafft habe. Und ja, das war einfach dann nochmal eine viel schönere Erfahrung. Klar, wie gesagt, habe ich dann am Ende doch noch ein bisschen länger studiert, weil das alles gebraucht hat, bis das angerechnet wurde. Aber viel mehr letztendlich draus, also gelernt und halt wie gesagt auch, dass ich dann, ich habe auch mal in einem Podcast dann darüber gesprochen, dass ich mal halt eine Klausur nicht bestanden habe, weil wie gesagt, eigentlich ist das so, ist doch voll egal, aber man, also die Leute haben immer so das Gefühl auch manchmal, dass bei mir alles so glatt läuft, aber ne, man kann halt auch nicht alles schaffen, so, man kann keinen Einserschnitt haben und zwei Videos hochladen und so weiter und dann aber einfach nach Lösungen zu suchen.
Ich finde das total spannend und ich finde, das zeigt auch mal wieder, dass man, glaube ich, vor allem nochmal so eine extra Portion Mut und Energie aufbringen muss, um aus einer vielleicht schwierigen Situation etwas Positives rauszubekommen. Und du hast es super auch irgendwie mit der Anekdote erklärt. Eine andere Frage, die mir immer so in den Kopf kommt und ich ertappe mich manchmal natürlich vor allem dabei, wenn ich so Social Media Leben mitverfolge, dass ich mich immer frage, so wo ist die Grenze zum Privaten und vor allem, wo ziehst du die Grenze für dich selbst? Weil du ja vom Gefühl her, und das ist, glaube ich, immer das Gefühl, was man so von außen hat, vom Gefühl her omnipräsent bist. Du hast deine zwei YouTube-Videos pro Woche, du hast den Podcast, du hast Events, du hast Instagram. Wo ziehst du für dich so die private Grenze?
Also ich würde sagen, was für mich relativ wichtig ist, dass ich selbst gar nicht so viel Social Media konsumiere. Also ich denke immer, so die traurigsten Abende manchmal, das sind die, wo man so alleine zu Hause in seinem Bett liegt und guckt, was so alle anderen da gerade machen. So die eine ist in New York, die andere ist mit ihrem Freund auf den Malediven und man selber chillt dann zu Hause. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das
ist auch nicht schlecht.
Das gibt mir halt irgendwie nicht so viel. Und dass ich dann halt für mich auch entschieden habe, mir eine andere so Möglichkeiten zu suchen, privat zu sein. Also gerade wenn ich mit Freunden essen bin, da kann ich immer mein Handy wegtun und muss dann nicht andauernd drauf gucken. Oder ich gehe halt auch, also ich mache viel Sport, ich gehe richtig gerne laufen. Und da, klar, habe ich zwar mein Handy irgendwie dabei zum Musik hören, aber da kann ich einfach richtig gut abschalten. Und dass ich mir halt auch immer so Dinge suche zum Abschalten. Und ich würde sagen, mir fällt es gar nicht so schwer, mal in so eine Kamera zu reden, aber eher dieses ständige Checken, so wie viele Kommentare hat das jetzt, ist das gut angekommen, was sagen die Leute und das dann auch mal bewusst mal so einen Tag irgendwie auszublenden und dann auch was mit Freunden einfach zu machen.
Das finde ich total interessant. Also du hast so eine riesen Community und bei dir ist ja egal, was du machst, was du postest, ob das ein Video ist, ob das eine Story ist oder ob das ein Foto ist, da prasseln ja irgendwie die Kommentare im Sekundentakt rein. Das heißt, du schaffst es, das auszublenden und irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag vor dir wegzuschieben.
Ja, doch, also das auf jeden Fall. Oder dann ne, trotzdem einfach mal so einen Abend drüber schlafen und zu denken, am nächsten Tag wird es auch wieder besser. Und das ist ja auch das Gute bei Social Media im Vergleich zu Fernsehen, da dass man immer wieder neu probieren kann und man bekommt ja ständig Feedback, was man gut gemacht hat und was nicht.
War das schon immer so, dass du das so wegschieben konntest oder was war so der Moment, wo du gemerkt hast, so, ja, ich weiß, dass da viel kommentiert wird und dass es Feedback gibt, aber ich will das auch wegschieben können.
Ich glaube, das ist so eine Balance zu finden, dass man ja auch, wie gesagt, so mit sich im Reinen ist, aber auch weiß, weil wie gesagt, ich wüsste auch, wie, sagen wir, so perfekte Instagram-Bilder aussehen, aber die Frage ist ja, will ich jeden Tag so ein perfektes Instagram-Bild posten oder will ich auch manchmal den Leuten was anderes mitgeben und dafür sich so eine Balance zu finden, das gibt mir halt auch so den Mut, das dann mal auszublenden.
Wir kommen langsam zu unseren drei letzten Abschlussfragen. Und Marlene meldet sich auch. Hallo Marlene, lange schon nicht mehr Special Guest im Podcast gewesen. Vorher aber nochmal, um zu reflektieren. Ich hatte heute einen Netzwerktag mit meinem Netzwerk von Beratern. Es sind so 8 bis 10 Berater, die sich, die viel zusammenarbeiten und sich einmal im Monat treffen, um gemeinsam was aufzubauen. Und wir haben heute auch reflektiert und wir haben unsere Highlights und Lowlights des Jahres geteilt. Was sehr interessant war, um zu sehen, so was so die 10 Leute so auswählen an Momenten, die für sie ein Highlight und Lowlight waren. Was würde ich gerne auch dich fragen, was ist so 2018 dein Highlight gewesen, also das höchste Hoch und das tiefste Tief?
Also ich würde sagen, eins meiner Highlights war auf jeden Fall der Sommer in New York, weil ich noch nie so jemand war, also ich reise natürlich andauernd, aber dass ich mir mal so 6 Wochen für eine Stadt irgendwie Zeit genommen habe und ich hatte erst so Angst, weil ich das Event verpasse und da aber nicht da bin und wie mache ich das denn eigentlich dann mit meinen Zuschauern? Finde ich das cool, wenn ich so weit weg sozusagen bin und dass ich da einfach mir auch mal viel Zeit für mich genommen habe und gerade durch die Zeitverschiebung hat das irgendwie echt funktioniert, dass man gefühlt so den Nachmittag auch mehr für sich hatte, weil dann auch alle ja nicht mehr gearbeitet haben und dann konnte ich immer morgens alles abarbeiten und hatte halt nachmittags auch viel Zeit für mich und das hat mir einfach richtig gut getan und ja, diese Stadt ist natürlich auch so traumhaft irgendwie und man kann, glaube ich, nichts mit New York vergleichen. Das war auf jeden Fall eins meiner Highlights.
Warst du zum ersten Mal da?
Nee, ich war schon öfters mal da, aber immer nur so 3 Tage und ich hatte halt auch so ein Apartment auf der Upper East Side tatsächlich, so ganz wie bei Gossip Girl, also Gossip die erste Girl. Hälfte, genau. Und es war so toll mit dem Central Park direkt in der Nähe und ich muss sagen, auch wenn Lower Manhattan richtig cool ist, ich war auch noch bei so einem Airbnb mit so einem DJ und so einer Künstlerin, also ganz klischeehaft, dass so diese Ruhe auf der Upper East Side so ganz angenehm war im Vergleich zu dem Trubel, der so in Lower Manhattan herrscht. Und jetzt muss ich mal überlegen, so was so mein richtiges Lowlight war. Also ja, ich glaube, das war echt dann eher auch so am Anfang, wo ich dann diese Prüfung nicht bestanden habe und weil mir, wie gesagt, mein Studium und auch, dass ich das so beenden konnte, ja auch wichtig war, auch so, sagen wir, für die, was man den Zuschauern mitgeben will, weil ich ja auch für die ein gutes Vorbild sein will und dass ich dann so gemerkt habe, Mist, das funktioniert, ist gar nicht so einfach, wie man so das Gefühl hat oder wie man denkt und dass ich da dann halt das auch erstmal für mich eingestehen musste, dass ich halt nicht alles kann so oder nicht alles auf einmal kann, sondern dass ich dann, wie gesagt, auch lernen muss, Sachen abzugeben.
Du hast vorhin schon ein Vorbild genannt, das dich ganz früh geprägt hast. Gibt es weitere Vorbilder?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall auch eine Verena Pauster. Einfach, weil die immer so, man hat das Gefühl, wenn sie was erreichen will, ist sie super schnell in allem. Und man denkt immer, wie macht die das? Sie ist doch auch total beschäftigt, aber sie schafft es immer, sich für die wichtigen Dinge einfach Zeit zu nehmen. Und sie wirkt halt auch nie so, als ob sie Angst vor irgendwas hat oder lieber mal abwarten, sondern sie macht einfach so. Das finde ich irgendwie total bewundernswert. Und jetzt muss ich noch mal überlegen. Ich habe eigentlich ja verschiedene Vorbilder, glaube ich, in so verschiedenen Aspekten. Jemand, den ich auch total toll finde, ist Daria Daria. Ist auch eine Influencerin, die macht sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit. Und da finde ich es einfach bewundernswert, wie sie das so konsequent durchzieht, auch wenn sie dafür dann auch oft irgendwie negatives Feedback bekommt, wenn sie doch mal irgendwo Plastik konsumiert und einfach, dass sie sich so voll und ganz traut, sich dafür einzusetzen, weil ne, gerade wie gesagt, wenn man ja auch in dieser Influencer-Welt manchmal ist und man weiß, man hat ja auch bestimmte Kunden in dem Bereich, dass man sagt, okay, man blendet all die aus, da fallen so viele weg, mit denen man irgendwie auch arbeiten könnte, weil die halt nicht 100% öko und fair sind, sondern dass sie sich echt getraut hat, so komplett ihr eigenes Ding zu machen. Und fällt mir noch jemand ein? Ja, ich würde fast auch sagen, tatsächlich Lea, mit der ich arbeite, einfach weil sie auch so viele Sachen macht. Natürlich für mich die meisten, aber manchmal macht sie auch noch so andere grafische Dinge, die sie für die Leute umsetzt, und sie ist nie genervt oder gestresst, sondern hat halt auch immer so eine Motivation an allem, und da frage ich mich immer, dass sie nie so manchmal gelangweilt ist oder denkt, ja, ich würde jetzt gerne Feierabend machen, sondern dafür bewundere ich sie irgendwie, dass wir so ein gutes Team sind.
Haben wir die drei letzten schon angefangen? Oder?
Wir haben noch, ja.
Haben wir. Das war jetzt die erste der dritten. Okay, gut. Dann, Diana, kriegst du auch diese Frage, die wir jetzt eingeführt haben? Wir haben das Gespräch angefangen mit der Frage von Kybra und stellen dir dieselbe Frage. Nicht wissend, wer unser nächster Gast im Podcast sein wird.
Obwohl du sie kennst.
Obwohl ich sie kenne.
Ja, du kennst sie auch. Ja, aber Diana kennt sie auch.
Du kennst sie auch.
Aber du weißt nicht, wer es aber ist. Nicht.
Okay.
Welche Frage hast du an sie?
Auch gar nicht so einfach. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen nachdenken. Moment. Ja, vielleicht, das finde ich ganz gut, auf welche oder für welche Eigenschaft sie besonders dankbar ist, dass sie die hat. Weil ich finde, man guckt immer viel zu oft, gerade bei sich selbst, damit habe ich mich dieses Jahr auch viel auseinandergesetzt, dass man immer so kritisch mit sich selbst ist. Aber da habe ich dann so eine ganz schöne Lösung gefunden, dass man mehr anstatt sein eigener Kritiker sein eigener Cheerleader werden sollte. Aber das ist halt gar nicht so leicht.
Anstatt sein eigener Kritiker zu sein,
der
sein
eigener Cheerleader
zu sein.
Ich finde, das ist eine total schöne Frage. Und ich sehe das bildlich schon vor mir, wie unser nächster Gast diese Frage beantwortet. Ich weiß nicht, was sie antworten wird, aber ich glaube, ihr wird die Frage sehr gut gefallen. Das war total schön, mit dir zu reflektieren und auch von dir einfach mal so den Blick hinter den Kulissen zu bekommen. Ne? Also man kennt dich von den ganzen Plattformen und man kennt dich online, man sieht dich auf Bühnen, aber so den Blick mal hinter deine Kulissen einzunehmen, fand ich total spannend. Und vielleicht nochmal so die Frage, die wir auch eigentlich im Gespräch schon öfters mal angedeutet haben. Was wäre, wenn du jetzt dich nochmal treffen würdest mit 14? Und da hast du, du hast mit 16 angefangen, YouTube-Videos oder Videos zu drehen. Wenn du dich mit 16 nochmal triffst, bleiben wir bei dem Alter. Welchen Ratschlag würdest du dir auf den Weg geben?
Auf jeden Fall weniger daran zu denken, was andere über einen denken. Ja.
Das ist sehr prägnant. Ja, ja. Kurz und prägnant.
Warum ist das so? Also warum, das ist eine tolle Lehre, ein toller Rat, den man sich selbst gibt. Warum befolgen wir den nicht?
Ich glaube, gerade vor allem, wenn man noch ein Teenager ist, hat man natürlich auch viel Einfluss noch von den Eltern. Aber man muss ja auch sich trauen, seine eigenen Erfahrungen erstmal zu machen, bevor man dann so den Eltern und deren Weisheiten irgendwie folgen kann. Und manchmal wissen es vielleicht auch die eigenen Eltern nicht zwingend besser oder die Freunde oder fremde Bekannte, ne, wenn die sagen, ja, voll lächerlich, was die da so ins Internet stellt. Mittlerweile finden das alle cool. So, und ich glaube, hätte ich mir früher noch weniger Gedanken gemacht und wäre da noch ein bisschen mutiger dran gegangen, dann hätte mir das auf jeden Fall so ein bisschen Trauer und sowas erspart, weil man ja sich das doch immer so sehr zu Herzen nimmt.
Ich erinnere mich an eine Aussage auch von Kybra, die das ähnlich, glaube ich, so für sich entdeckt oder definiert hat. Sie hat gesagt, dass man eigentlich aufhören muss, für die Gesellschaft und für irgendwie eine unbekannte Größe etwas zu leisten, also sich von dieser Erwartung irgendwie zu lösen, ja, seitens Familie, seitens Gesellschaft, seitens Medien, und sich eigentlich seiner selbst wieder bewusst zu werden, was man kann und was man möchte. Und auch wenn wir die Frage immer so rückblickend auf irgendwie das 14-jährige Ich oder das 16-jährige Ich stellen, finde ich, muss man sich das irgendwie jeden Tag immer wieder vorsagen, ne? Und ja, sagen, ja, also was will ich denn eigentlich und was erwarten die anderen von mir, aber was treibt mich eigentlich an?
Dazu vielleicht habe ich auch tatsächlich dieses Jahr ein gutes Buch zugelesen, das heißt Selbstdenken von Harald Welzer, und da geht es halt genau auch darum, dass eigentlich, wenn jeder selbst nur daran arbeitet, sich selbst zu verbessern und zu optimieren, dann wäre unsere Gesellschaft auch viel besser. Ne? So einfach kann es theoretisch sein, wenn man gar nicht immer an alle anderen, sondern nur an sich denkt. Und das fand ich eine ganz coole Message, die in dem Buch halt auch rüberkommt.
Oh. Ja, zum Abschluss. Ist vielleicht mehr ein Kommentar als eine Frage. Ich weiß noch nicht genau, wie es rauskommt. Aber 400 Leute in deinem Ort, wo du herkommst, irgendwo aus Hessen, deine Eltern hast du beschrieben als die eher traditionelle Jobs haben, ne? Steuerbeamter und Bankkauffrau, müssen ja unheimlich stolz auf dich sein. Ne? Also nicht nur, dass du abgeschlossen zu haben, dieses Studium jetzt, aber was du aufgebaut hast. Wie sprichst du mit denen? Also was ist sowas, also was für Gespräche habt ihr?
Also meine Eltern sind jetzt mittlerweile doch auch immer mehr in der ganzen Welt so angekommen. Also meine Mama hat jetzt auch seit diesem Jahr so ein iPhone, und ich weiß immer noch, wie sie iPhone geschrieben hat, als sie das, ne, als sie das kaufen wollte. So, das sind erstmal so die Anfänge, aber ich glaube, sie verstehen das immer mehr. Und was ich halt auch ganz schön finde, dass mir meine Eltern halt auch immer mehr Vertrauen schenken. Also sei es so theoretische dumme Sachen wie, ja, ich möchte mir jetzt noch ein Tattoo stechen lassen. Und dann Eltern ja auch sagen, ja, vielleicht solltest du das nochmal überdenken, dass sie jetzt auch sagen, okay, Diana, du bist alt genug, du kannst dir noch ein Tattoo stechen lassen. Also, dass sie mir halt einfach so Vertrauen schenken, und das finde ich halt total toll. Und was ich halt auch an meinen Eltern, was ja immer eigentlich bei Eltern so ist, dass Eltern nicht neidisch sind, sondern Eltern sind immer stolz auf einen und unterstützen einen so gut, wie sie können. Und das muss ich auch sagen, dass meine Eltern mich halt immer unterstützen in dem ganzen Chaos, was bei mir auch manchmal herrscht, wenn es auch um Finanzen und so weiter geht und ich irgendwelche Fragen habe. Da kann ich halt zum Glück auch immer auf meine Eltern zählen, und sie geben mir halt auch nochmal so eine gute Base, so eine gute Ruhe, Oase, wenn ich dann mal wieder zu Hause bin, habe ich so den Wald vor der Tür, mein Hund lebt da auch noch, und deswegen bin ich einfach so sehr dankbar, dass meine Eltern ja immer so hinter mir stehen und einfach so stolz sind und mich so unterstützen. Und genau, und meistens verbringe ich auch Zeit damit, ihnen zu erklären, wie diese ganzen Dinge funktionieren.
Wir sind schon vollkommen über der Zeit. Ich habe noch eine Frage, die vielleicht auch so ein bisschen dann ins nächste Jahr mit rein sich tragen lässt. Du hattest bei dem TEDx-Talk ein Wort, Growth. Was wäre dein Wort für 2019?
Also eigentlich habe ich geplant, ich würde das, glaube ich, noch so ein bisschen weiterziehen, das Wort, weil ich einfach so dieses Weiterwachsen immer noch ganz relevant finde. Aber was ich mir so ein bisschen auch vorgenommen habe, wäre so ein bisschen, sagen wir, from girl to boss. Das fände ich ziemlich cool. Ich denke mir mal irgendwelche Slogan hier aus.
Girlboss? Wir hatten übrigens Sophia Maroso, hatten wir im englischen Podcast bei uns. Kannst du dir mal gerne anhören?
Ah ja, die hat ja genau, ne, das Girlboss.
Genau, die hat das Imperium gestartet, ja.
Ja.
Diana, vielen Dank. Also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier lande, weil ich habe, glaube ich, 8 Millionen Fragen noch. Also ich glaube, wir könnten ganz easy nochmal eine zweite Runde machen. Aber ich glaube, also das, was du bis jetzt erreicht hast oder gemacht hast, ist absoluter Wahnsinn. Also ich hätte mir, glaube ich, so Leute wie dich im Alter 16, 17, 18, 19, 20 gewünscht, so um mich rum. Also ich kann gar nicht verstehen, wie so was andere so von dir ziehen in deinem es muss so cool sein, dich als Vorbild zu haben, als Freundin, als Inspiration und auch die Kanäle oder die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten zu haben, um das alles aufzubauen, was ich damals nicht hatte oder wir, Isa und ich, damals nicht hatten. Also total wahnsinnig zu sehen, wie du dir die Chance ergriffen hast, das zu nutzen zu einem positiven Einfluss. Also das finde ich total super. Und wenn du jetzt sagst, dass du 23 bist, ich will dich gerne mit dann 46 nochmal dann treffen, um zu sehen. Und dann, das, dann haust du ja alle aus dem Wasser raus. Das ist ja der absolute Wahnsinn, was du dann erreichen kannst. Wenn man sich vorstellt, was du bis jetzt erreicht hast und nochmal das multiplizierst.
Ich hoffe.
Ja. Und ja, wenn wir dir helfen können dabei, bitte gerne und mach weiter so. Es ist eine absolute Inspiration und vielen Dank, dass du deine Einblicke auch geteilt hast mit uns und mit der Community. Und ich wünsche dir ein wahnsinnig erfolgreiches 2019.
Dankeschön. Ja, also vielen Dank. Achso, du willst wahrscheinlich auch
noch
was sagen.
Ich will auch noch was sagen. Nein, was bleibt mir zu sagen übrig? Also ich bin total gespannt auf nächstes Jahr. Und ich würde mir wünschen, wenn wir Ende Dezember nochmal hier zusammensitzen, ob wir einen Podcast aufnehmen oder nicht, oder ein Video. Nee, Video. David und ich sind nicht so mit Video.
Ich bin nicht so gut mit Video.
Da habe ich, glaube ich, jetzt schon Panik vor. Nein, wenn wir zusammensitzen und uns an die Dinge erinnern, die wir jetzt heute alle besprochen haben und gucken, was ist rechts und links passiert und was ist umgesetzt worden. Und was sind vielleicht auch Dinge, die ja dazukommen, weil die Situation es ergibt oder weil du Menschen triffst, die dich dann nochmal irgendwie auf eine andere Idee gestoßen haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir das nächstes Jahr genauso nochmal machen. Und bleib auf jeden Fall so neugierig und vor allem so mutig und bring das an deine Community weiter. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir junge Leute haben, die irgendwie gefühlt ihre Ärmel hochkrempeln und mutig sind und Dinge machen und sich trauen und sich nicht davon irritieren lassen, dass vielleicht die momentane politische oder gesellschaftliche Situation herausfordernd ist, sondern einfach durchziehen und Ideen entwickeln und auch Ideen umsetzen. Von daher tausend Dank für deine Zeit und auf ins neue Jahr, würde ich sagen.
Also du machst ganz viele Sachen, du hast einen Podcast, du hast Videos. Wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen, was ich glaube ich sehr bezweifle, aber wo würdest du die gerne hinverweisen? Du hast über Startup-Teams geredet, so was würdest du gerne, wo würdest du die gerne in den Aufruf, Shoutout, wo sollen die hin? Wo können sie mehr über dich erfahren?
Also ich finde, wenn die euren Podcast hören, sind die eigentlich schon ganz gut bei der Sache, weil ich versuche das gerade so meiner Zielgruppe, die ja noch ein bisschen vielleicht jünger ist als eure Kernzielgruppe, gerade so dieses Podcast-Thema nahezulegen, weil ich das einfach so toll finde, was man alles über Audio hören kann. Und gerade so, ne, wenn wir auch, du hast jetzt eben Nachrichten und Politik angesprochen, einfach 100 Sekunden Tagesschau, weil man jeden Tag sich so ein bisschen Zeit nimmt, um auch nochmal zu gucken, ne, was außerhalb der Social-Media-Bubble so passiert, das finde ich auch ganz gut. Also ich glaube, manchmal sind es auch so die kleinen Dinge, wie mal wieder Nachrichten hören, die auch ganz gut sein können. Ja.
Danke dir.
Dankeschön.
Vielen Dank, Diana. Alles Gute.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode mit Diana gefallen hat, dann schaut und hört euch doch mal unsere letzten Gespräche an. Zum Beispiel mit der Journalistin Anne Will, mit Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz Katharina Barley oder unsere letzte Episode mit Aktivistin und Autorin Kybra Gümüşay.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr den Role Models Podcast abonniert auf Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Und ihr könnt diese Episode auch super gerne mit euren Freundinnen und Freunden teilen auf Instagram Stories, Facebook oder Twitter. Und über E-Mails mit Feedback oder Vorschlägen für Gäste freuen wir uns natürlich immer gerne. Schreibt uns eine E-Mail an hi@womodels.co. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Eure Isa
und euer David.